Ein Mensch ist vergessen, wenn sein Name vergessen ist, heißt es im Talmud, einem der bedeutendsten Schriftstücke des Judentums. Mit seinem Stolpersteinprojekt bezieht sich der Künstler Gunter Demnig auf genau diesen Gedanken. Mit den Steinen, die er vor den letzten selbstgewählten Wohnorten der Verfolgten im Nationalsozialismus verlegt, setzt er dem Vergessen etwas entgegen. Im Nationalsozialismus wurden mehrere Millionen Menschen verfolgt. Zielscheibe der menschenfeindlichen Nazi-Politik waren nicht nur JüdInnen, sondern auch andere Personengruppen wie Romnia und Sinteze, Menschen mit Behinderung, politische GegnerInnen und andere Randgruppen. Aber erst seit einigen Jahren werden auch queere Biografien im Nationalsozialismus sichtbar. In Halle erinnert nur ein einziger Stolperstein an die Verfolgung von queeren Menschen. Der für Kurt Koch. Verlegt am 25. September 2022 in der Uhlandstraße 7. Trotz seines Überlebens ist heute kaum etwas über ihn bekannt. Wir begeben uns auf Spurensuche, treffen HistorikerInnen und stolpern selbst beim Versuch, mehr über Kurt Koch herauszufinden.
I'm Joan Ostrowska, I'm a historian, a PhD.
In Berlin treffen wir Joanna Ostrowska. Sie ist Historikerin und beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit queerer Geschichte in Osteuropa. Durch ihre Forschung hat sie ein ganzes Netzwerk queerer Menschen gefunden, das sich über Europa spannt.
So in the time of Weimar Republic, the queer community here in Berlin, but also in the whole Germany, it was really blossoming community. There were special places for queer people. There was an institute of Magnus Hirschfeld. People were fighting for being in a really legal way in the society. So before 1933, in Germany and especially in Berlin, like this queer community, there was a lot of possibilities to meet each other for queer people. There was a lot of bars, a lot of places full of queer joy. So from one side, it was about like everyday pleasure and having fun. From other side, it was about meeting together. And I mean here political agenda. And I mean here fighting for your own rights, etc. And this whole amazing world was destroyed in 1933.
Lücken im Gedenken. Über die queeren Opfer des Nationalsozialismus und den Kampf um Erinnerung. Ein Feature von Kio Weck. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten veränderte sich die Lebenssituation für queere Menschen dramatisch. Schwule Männer wurden durch Paragraf 175 verfolgt und diskriminiert. Dieser stellte schon seit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 die sogenannte widernatürliche Unzucht zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Gefängnisstrafe. Sie wurde gleichgesetzt mit sexuellen Handlungen zwischen Mensch und Tier.
Paragraph 175, it was a change in 1935, and since 1935, just an idea of an intimate intercourse relationship between two men, it was enough to start the persecution.
Auch Kurt Koch muss die gesetzlichen und gesellschaftlichen Verschärfungen, die sich binnen weniger Jahre vollzogen haben, mitbekommen haben. Darüber können wir allerdings nur spekulieren. Denn viel ist über den Arbeiter aus Halle trotz seines Überlebens nicht bekannt. Alles, was über ihn zu finden war, hat Jürgen Wenke zusammengetragen.
Er ist mal richtig sauber.
Er ist Hobbyhistoriker und engagiert sich seit 2006 im Stolpersteinprojekt.
Den Dreck hier zwischen. Genug?
Genug.
So.
Bisher hat er Biografien zu rund 70 Stolpersteinen recherchiert.
Ich sollte noch was sagen. Ein Grabstein von einem Auschwitz-Überlebenden vor der Haustür. Ich vermute mal, ich bin der Einzige, aber ich wollte diesen Stein retten, weil der ja ein nicht wieder zu erzeugendes Gedenkstück ist. Und im Moment liegt er hier, weil es noch keinen anderen passenden Ort dafür gibt.
Wir treffen Jürgen in seiner Wohnung in Bochum. In seinem Büro hängen die Fotografien der Männer, die er im Verlauf der Jahre recherchiert hat. Wenn die Fotos aus Polizeiakten stammten und die Opfer nackt oder unwürdig darstellten, hat er sie nachbearbeiten lassen. Eine Wand des Erinnerns, eine Art Ahnengalerie.
Ich hatte einen Artikel gelesen und der ging über die Stolpersteine in Bochum. Ich stellte dann fest, es gibt so an die 65 Stück zu diesem Zeitpunkt 2006 in Bochum. Der Künstler war also oft schon da. Aber keiner dieser fast 70 Stolpersteine war für einen verfolgten homosexuellen Mann aus der Nazizeit. Das fand ich gleichzeitig empörend und auch, es hat mich nicht gewundert, weil es eigentlich nur Ausdruck ist dessen, dass die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus vergessen sind. Und in diesem Projekt war das in Bochum auch so. Jetzt kann ich darüber meckern oder ich kann sagen, dagegen tue ich was und das Zweite liegt mir mehr.
Mittlerweile betreibt er eine Webseite, auf der die Verfolgungsberichte von Männern, die als Homosexuelle verfolgt wurden, gesammelt werden. In mehrseitigen Steckbriefen versucht er, ihre Biografien nachzuzeichnen und, wenn möglich, auch mit einem Bild zu vervollständigen.
Der Stolperstein für den Herrn Kurt Koch ist zustande gekommen, weil ein Mann, der in Halle lebt, Kontakt zu mir aufgenommen hat und gesagt hat, in Halle und Umgebung gibt es noch keinen Stolperstein für einen Homosexuellen. Das ist ihm also aufgefallen, dass da noch niemand gewürdigt wurde, obwohl es ja eigentlich nicht sein kann, dass es in Halle keine Homosexuellen gab, die verfolgt wurden. In jeder Großstadt war das so und auf dem Lande seltener. Aber der Mann hat dann gesagt, ich möchte gerne einen Stolperstein initiieren. Können Sie forschen? Wollen Sie das für mich machen? Und ich habe gesagt, ja, das mache ich.
So begab sich Jürgen Wenke auf die Suche nach Menschen, die nach Buchenwald deportiert wurden, weil sie aufgrund mutmaßlicher gleichgeschlechtlicher sexueller Handlungen nach Paragraf 175 bestraft wurden.
Ich kriege ja kein Geld dafür, ich mache das ehrenamtlich. Und ich habe angefangen und es war ein Treffer in Anführungszeichen in einer Liste, die aus Buchenwald existiert. Und Kurt Koch war in dieser Liste mit seinem Wohnort Halle verzeichnet. Ich habe angefangen zu forschen, habe dann festgestellt, der Mann hat das Glück gehabt, in Anführungszeichen die Lagerhaft Konzentrationslager zu überleben. Kurt Koch ist also nach Halle zurückgekehrt.
Also begann Jürgen Wenke tiefer zu recherchieren. Dass Kurt Koch überlebt hatte, war eine seltene Gelegenheit, seine Geschichte genauer nachzuzeichnen. Jürgen Wenke wandte sich an Gedenkstätten und Ämter, suchte nach Dokumenten und Hinweisen. Doch schnell wurde klar, über Kurt Koch war erstaunlich wenig bekannt, viel weniger als zu erwarten war.
Insgesamt ist es eine, würde ich sagen, nicht sehr ergiebige Geschichte geworden, weil die eigentliche Straf- und Verfolgungsakte, die habe ich nicht gefunden. Ob die nicht mehr existiert, wahrscheinlich ist das so, weil ich ziemlich vieles nachgefragt habe, an viele Archive geschrieben habe. Und deshalb bleibt die Geschichte von Kurt Koch, was die Konsequenz dieser ganzen Geschichte angeht, so ein bisschen unklar. Also man weiß nicht genau, was man ihm vorgeworfen hat. Man kennt die zweite Person nicht, die nach § 175 ja vorhanden sein musste, also Sex unter Männern, sexuelle Kontakte, da wird immer nur von Sex geredet, von Liebe wird überhaupt niemals geredet. Also es ging bei Kurt Koch nicht sehr tief, diese Forschung, und im Endergebnis hat es aber natürlich gereicht, um zu sagen, dort soll der Stolperstein sein, an dem letzten freiwilligen Wohnort.
Aus den Akten über Kurt Koch aus Buchenwald geht hervor, dass er nach Beginn der nationalsozialistischen Diktatur wegen homosexueller Kontakte verfolgt und nach § 175 verurteilt wurde. Die zuvor in der Weimarer Republik errungenen Freiheiten für queeres Leben wurden mit der Verschärfung des § 175 durch die Nazis abgeschafft. Als letzte Steigerung der Verfolgung wurde die sogenannte Vorbeugehaft nach Strafverbüßung eingeführt. Am 12. Juli 1940 bestimmte der SS-Reichsführer Heinrich Himmler dazu:
Ich ersuche in Zukunft Homosexuelle, die mehr als einen Partner verführt haben, nach der Entlassung aus dem Gefängnis in polizeiliche Vorbeugehaft zu nehmen.
Folglich wurden also alle Häftlinge, die ihre Haftstrafe im Gefängnis oder Zuchthaus abgesessen hatten, unmittelbar nach Haftende in ein Konzentrationslager deportiert.
Der Kurt Koch ist aktenkundig geworden, weil er offensichtlich gegen Paragraph 175 verstoßen hat, also sexuelle Kontakte zu einem anderen Mann hatte, möglicherweise auch zu mehreren. Das ist unbekannt, weil das im Detail nicht rauszufinden war. Der wurde zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt für etwas Freiwilliges, was ein Mann mit einem anderen macht. Also wo ist der Zweite erstmal und wo ist überhaupt die Tat, wenn beide Täter sind? Sind sie dann beide Opfer? Also es bleibt irgendwie schon der Widerspruch in dem Paragraph 175. Das Ergebnis ist aber, Kurt Koch wird zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt und offensichtlich hat er eine weitere Vorstrafe nach Paragraph 175, denn er wird am Ende dieser 15 Monate, die er voll absitzen muss im Gefängnis, nicht in die Freiheit entlassen, sofern man die Diktatur überhaupt als Freiheit bezeichnen kann.
Kurt Koch wurde nach Paragraph 175 Reichsstrafgesetzbuch zu einer Gefängnisstrafe von 15 Monaten verurteilt. Vom 13. November 1939 bis zum 23. Dezember 1940 verbüßte er diese Gefängnisstrafe vermutlich in Halle. Da die vermerkte tatsächliche Haftzeit nach der Verurteilung weniger als 15 Monate betrug, ist daraus zu schließen, dass er geständig war und eine vorhergehende Untersuchungshaft daher auf die Strafdauer angerechnet wurde. Am Tag der eigentlichen Haftentlassung, am 23. Dezember 1940 also, kam Kurt Koch jedoch nicht frei, sondern wurde in Vorbeugehaft genommen. An Heiligabend 1940 saß er im Polizeigefängnis und wurde von dort 6 Wochen später, am 6. Februar 1941, in das KZ Buchenwald deportiert. In der schriftlichen Begründung steht:
Im Anschluss an Strafe wegen Paragraph 175.
Koch wurde in Buchenwald die Nummer 169 zugewiesen. Entsprechend der Kategorisierung der Gefangenen durch die Nazis wurde Kurt Koch mit dem rosa Winkel an der Häftlingskleidung gekennzeichnet, die ihn als sogenannten 175er auswies.
We do not know exact date when the pink triangle and the whole plaque actually started to be used. Probably the 1936. The concept of pink triangle is strongly connected with the concentration camp, and of course with this plaque of triangles, so-called categories of prisoners in concentration camps. A plaque, like a muster plaque for the whole concentration camp system, is from Karl Dachau, and it is also some kind of an artifact shown pretty often to not only to mention what kind of categories were established by Nazis in the concentration camps, but also to mention there were homosexual people persecuted during World War II. I mean, here, for example, in Steele, this is, I think, the only artifact in Auschwitz-Birkenau Memorial Museum, which is connected with the topic of queer lives during World War II. And of course, as I mentioned that a bit in an ironic way, but also in a sad way, yeah? So because it's 2023 and this is the only thing which somehow should remind us that this kind of story, I mean, queer history is also part of the history of World War II.
Die Rosa Winkel machte die Gefangenen nicht nur für das SS-Personal, sondern auch für die anderen Gefangenen als schwule Männer sichtbar.
So the label of pink triangle for the people who were persecuted, for men who were persecuted in concentration camp, it was some kind of a stigma. It was the sign in the community of prisoners which was immediately recognized. It was not only for perpetrators but also for other prisoners. to somehow also used homophobic, transphobic, and queerphobic, let's say, ideas which were connected with other prisoners, and to use other prisoners in the prisoners' community against queer people.
Kurt Koch musste, wie alle arbeitsfähigen Häftlinge, Zwangsarbeit leisten. In der Strafkompanie gehörte er zunächst zum Arbeitskommando 59 für den Bahnbau, wurde dann im Februar 1941 zum Strafkommando Nummer 53 in den Steinbruch versetzt. Der Steinbruch war berüchtigt und gefürchtet bei den Häftlingen. Zum einen wegen der Schwerstarbeit im Freien, zum anderen wegen der gesteigerten Brutalität und den Schikanen der SS-Wachleute, die dort das Kommando führten. Viele homosexuelle Häftlinge wurden sofort nach Ankunft in Buchenwald oder kurze Zeit später, wie es auch mit Kurt Koch geschah, dem Strafkommando Steinbruch zugewiesen. Die Todesrate der Häftlinge im Steinbruch war besonders hoch. Es gibt jedoch kaum Dokumente aus der Zeit, die uns etwas über Kurt Koch selbst erzählen könnten.
Von Kurt Koch gibt es kein Foto, was ich gefunden habe. Das ist schade, weil natürlich eine Ansicht der Person auch eine schöne Ergänzung ist zu der Geschichte. Was ich gefunden habe, ist eine Unterschrift. Eine Unterschrift als Lebensäußerung sozusagen. Der Vor- und der Nachname ausgeschrieben, Kurt Koch, musste ein Dokument in Buchenwald, wenn ich mich richtig entsinne, die Liste der Gegenstände, die ihm abgenommen wurden bei der Einweisung nach Buchenwald, die habe ich gefunden und die musste er quittieren. Und das ist somit die einzige Lebensäußerung, die es gibt.
In starrer, schnörkeliger und für einen Arbeiter typischen, ungelenken Schrift unterschrieb Kurt Koch das Protokoll seiner Einlieferung. Dort findet sich auch eine Liste mit Dingen, die er allesamt abgeben musste. Viel hatte er nicht bei sich. Ein Set Kleidung, ein paar Manschettenknöpfe, eine Taschenuhr.
Forschung zur Geschichte der Opfer des Nationalsozialismus stützt sich oft auf die Quellen der Täter. Sie sind häufig die einzigen Zeugnisse, die zur Verfügung stehen, um die Biografien der Betroffenen zu rekonstruieren. Sie sind auf der einen Seite zwar von großer Bedeutung, da sie einen zentralen Teil der Geschichte dokumentieren, doch sie geben uns kaum Anhaltspunkte über die tatsächlichen Erfahrungen der Verfolgten.
Often from criminal sources we have only the view of the perpetrator, and what we historians are trying to do is to change the perspective. And change the perspective is possible only when you have other group of sources, private sources, testimonies, so-called ego documents. But sometimes you do not have this possibility. And in this kind of situations it is also important to remember that mostly, we are not writing biographies of our protagonists. We are just writing something about the world in which these people were persecuted. And this is one of my rules. And again, mostly, I'm able to say more about all of the circumstances in which my protagonist was persecuted, then about his private life, his gender identity or her gender identity or their gender identity and sexual orientation. Of course, it does not mean that I should stop telling the story, but still this awareness that it's just one script, it's crucial here.
Eine direkte, persönliche Perspektive der Opfer des Nationalsozialismus fehlt im Gegensatz dazu in den meisten Fällen. So auch bei Kurt Koch.
We only know a couple facts connected with his time in concentration camp, with this stage of persecution. We do not have his voice in a symbolic way. And on the other hand, we do not even have his photo, so his face is still invisible for us.
In der Biografie von Koch klafft eine große Lücke. Sie wird verstärkt durch die ständige Unsichtbarkeit der Opfer in den historischen Aufzeichnungen. Der fehlende Zugang zu seiner eigenen Perspektive macht es schwierig, seine Geschichte in ihrer vollen Tiefe nachzuvollziehen. Wir müssen uns daher fragen, wie rekonstruieren wir eigentlich eine Biografie, wenn uns die Perspektive der Betroffenen selbst fehlt und wir nur durch die Dokumentation der Täter hindurchblicken können?
Because of that, I think again that it is impossible to say that nowadays us as researchers, and I mean not only historians but activists also, that we are recreating somehow the biography of Koch. We are just giving some tips about some scripts connected with this person. And from other side, I would say that this biography is a really good example to show how tough it is to research queer history, and that mostly we are not getting answer, we are getting more questions.
Am 15. September 1942 wurde Kurt Koch gemeinsam mit 600 anderen männlichen Häftlingen vom KZ Buchenwald in das KZ Großrosen deportiert. Er wurde letztlich im Außenlager Dierenfurt II eingesetzt. Die dortige Fabrik stellte chemische Kampfgase wie Tabun oder Sarin her, mit denen Bomben und Geschosse gefüllt wurden. Zahlreiche Zwangsarbeiter starben während der Produktion unter den widrigen Arbeitsbedingungen. Anfang des Jahres 1945 rückte die sowjetische Armee aus dem Osten vor und befreite nach und nach die auf polnisch Gebiet liegenden deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager. Darum wurden das KZ Großrosen und seine zahlreichen Außenlager von der SS geräumt, die Häftlinge auf Todesmärsche geschickt oder in andere, westlicher gelegene Konzentrationslager transportiert. Davon betroffen war auch Kurt Koch. Mitte Februar 1945 wurde er in das KZ Mittelbau bei Nordhausen gebracht. Auch hier wurde unter Tage Schwerstarbeit verrichtet, zum Bau sogenannter Vergeltungswaffen, um die sich abzeichnende Kriegsniederlage noch abzuwenden. Vom Hauptlager Mittelbau wurde Kurt Koch Anfang März 1945 in die Bölke-Kaserne verlegt. Dieses ursprüngliche Zwangsarbeiterlager mit teilweise bis zu 6000 Insassen wurde bis Ende Januar 1945 zu einem Kranken- und Sterbelager des Mittelbaukomplexes umfunktioniert.
Die Verfolgung von queeren Menschen, wie es bei Kurt Koch der Fall war, endete nicht mit dem Sturz des nationalsozialistischen Regimes. Vielmehr wurde die Diskriminierung in der Nachkriegszeit weitergeführt. Denn im geteilten Deutschland war der Paragraph 175 in beiden Staaten gleichermaßen weiterhin aktiv. Homosexuelle wurden also weiterhin unter dem gleichen Paragraphen verfolgt.
Kurt Koch hat keinen Antrag auf Wiedergutmachung gestellt in der DDR. Der hat ja in der DDR gelebt bis zum Ende seines Lebens. Und auch da war ausgeschlossen, dass Homosexuelle entschädigt werden. Also ein Schriftstück aus seiner eigenen Sichtweise, wie er die Verfolgung darstellt, wie er das begründet, dass er sich persönlich äußert, dass er es vielleicht handschriftlich tut, wie ich das in manchen anderen Fällen gefunden habe, die sind einfach nicht existent. Da hat niemand was verweigert herauszugeben, sondern die, die gesucht haben, haben auch nichts gefunden. Und insofern ist die Darstellung von dem Verfolgungsweg von Kurt Koch halt sehr, sehr lückenhaft. Und die bleibt das auch, weil es gibt diese Akten wahrscheinlich nicht. Und interviewen konnte man keinen der Verfolgten, weil lange Zeit wurde über dieses Thema eben geschwiegen und deshalb haben sich Homosexuelle auch nach 1945 kaum zu erkennen gegeben. Hätte Kurt Koch einen Antrag gestellt, wäre ja wieder aktenkundig geworden, das ist ein 175er. In der DDR war das vielleicht etwas Einfaches zu sagen, aber Unterstützung hat es auch keine gegeben.
Die Lücke in der Biografie von Kurt Koch ist nicht nur das Ergebnis eines Mangels an persönlichen Dokumenten. Es zeigt auch, dass es für Verfolgte, selbst wenn sie überlebt hatten, unmöglich war, sich nach dem Krieg zu äußern. Eine Offenlegung der Verfolgungsgeschichte hätte im schlimmsten Fall eine Fortsetzung der Gefängnisstrafe bedeutet. Die ständige Präsenz des Paragraph 175 und seine Auswirkungen auf das Leben von Koch verdeutlichen die tragische Fortsetzung der Diskriminierung. Eine Diskriminierung, die durch die staatliche Kontrolle und die gesellschaftliche Ausgrenzung, trotz gegenteiliger Narrative, auch in der DDR nicht aufgehoben wurde. Eine tragische Entwicklung, welche für Joanna die Kontinuität der Repressionen aufzeigt, die weit über das Ende des Zweiten Weltkriegs hinausreichte.
It is the best example to show that this biography is biography of being alone in post-war time, because Kurt survived the war, survived for concentration camps, and he decided to come back home, so that he came back to Halle, and he wanted to start again. We do not know, but definitely this decision was made to come back to Halle. And in this post-war time, it was still possible during 30 years to have contact with him, but, and it's obvious, he was all alone, not only in a symbolic way, but this was his reality. What I mean here is he could not say anything about his time in concentration camps because of this stigma of paragraph 175. We have no information that he was able to say anything to his family, because after the war he was married to a woman. Maybe it was possible, maybe not.
Mittlerweile gibt es mehr Sichtbarkeit für queere Biografien im Nationalsozialismus. 2006 beispielsweise stellte die Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald auf Initiative der AIDS-Hilfe Weimar und Ostthüringen einen Gedenkstein für die homosexuellen Häftlinge auf. Doch die Dunkelziffer der wegen ihrer sexuellen Orientierung ermordeten und verfolgten im Nationalsozialismus ist hoch, sodass keine klaren Aussagen zu den Zahlen getroffen werden können. Die meisten Errungenschaften, um die Betroffenen sichtbarer zu machen, sind den Bemühungen und dem oft jahrelangen Drängen aus der queeren Community selbst zu verdanken.
Das sind jetzt heute erwachsene Männer, überwiegend wie ich, die diese Forschung machen, diese Literatur veröffentlichen, die an den Stolpersteinen arbeiten, die versuchen sozusagen, die Menschen, die ihrer eigenen Community angehören, ich nenne das immer, die gehören zu meiner logischen Familie. Nicht zu meiner biologischen und auch nicht zu meiner sozialen Familie, aber die Menschen gehören zu meiner logischen Familie und ich fühle mich in gewisser Weise auch verantwortlich, das nicht genauso zu machen wie alle anderen, indem ich da einfach drüber hinweggehe. Ich bin ein engagierter schwuler Mann, der eine Schwulenberatungsstelle und Lesbenberatungsstelle geleitet hat und dieses Thema unserer eigenen Vergangenheit als Community sozusagen, das können nur wir, weil andere könnten es auch in Anführungszeichen, aber sie tun es nicht, weil sie den Blick darauf nicht richten.
At the end of the day, from my perspective and from my experience, queer remembrance is connected always with one really courageous person or one really courageous group who or which one day starts to be responsible and starts to do a really hard job to, from one side, recognize the biography of queer people, on the other hand, somehow to put a small puzzle in a bigger picture of queering the history.
Auch in Bochum erinnert mittlerweile eine Stolperschwelle an die Verfolgung von homosexuellen Männern im Holocaust. Die ca. 50 cm lange goldene Platte wurde vor dem ehemaligen Landgericht in der Innenstadt verlegt. Jürgen Wenke war an dem Prozess der Verlegung beteiligt.
Wir stehen hier an einem Neubau, das nennt sich heute Husemann-Carré. Das ist ungefähr seit 2,5 Jahren im Bau und letztes Jahr eingeweiht worden, dieses Gebäude hier. Und das ist der ursprüngliche Ort des Amts- und Landgerichts in Bochum. Und an dieser Stelle, wo das Land- und Amtsgericht gestanden hat, gibt es die erste Stolperschwelle für Homosexuelle in Deutschland. Und das war eine Neuerung, die ist jetzt nicht personenbezogen, sondern die ist gruppenbezogen. Das heißt, hier wird an die Männer erinnert, die im Landgericht Bochum wegen Paragraph 175 verurteilt worden und von denen dann viele nicht nur im Gefängnis gelandet sind, sondern anschließend auch in Sicherungsverwahrung und nach der Sicherungsverwahrung oder im Zuge der Sicherungsverwahrung in ein Konzentrationslager deportiert wurden. Da sind eine Menge Männer mehr, als man Stolpersteine verlegen kann. Erstmal, weil man nur Teile der ganzen Gruppe namentlich kennt, und zum Zweiten, weil es eine Vielzahl von unbekannten Personen auch betrifft, wo wir heute keine Akten mehr haben und gar keine Namen mehr kennen. Und wir gehen jetzt zu dieser Stelle und gucken uns die Inschrift an. Da steht drauf: Von hier aus Landgericht Bochum 1933 bis 1945 im Gedenken an die homosexuellen Opfer, ausgegrenzt, denunziert, verhaftet, verhört, misshandelt, verurteilt. Hier begann für viele Männer der Weg in den Tod. Und das freut mich sehr, dass das hier verlegt wurde, weil es ist in Deutschland das erste Amts- und Landgericht, wo vor diesem Ort des Schreckens für homosexuelle Männer eine Stolperschwelle verlegt wurde.
Mittlerweile werden zwar viele Dokumente aus der Zeit des Dritten Reichs gesammelt, dokumentiert, digitalisiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wie beispielsweise im Arolsen-Archiv in Bad Arolsen. Allerdings gibt es in sämtlichen anderen Behörden lange Schutzfristen für Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden.
In Deutschland ist alles geregelt seit 1871, was Geburtsurkunden, Sterbeurkunden, Heiratsurkunden angeht. Da gibt es lange Sperrfristen. 1905 geboren, wie Herr Koch, dann ist diese Geburtsurkunde 110 Jahre beim Standesamt gut geschützt, damit auch nicht jeder über Herrn Koch alle Informationen kriegen kann. Herr Koch ist nun lange tot, seit 1976. 30 Jahre sind Sterbeurkunden geschützt. 30 Jahre nach dem Tod dürfen auch andere diese Sterbeurkunde angucken. Auch ein guter Personenschutz. Wenn es sich aber um Opfer des Nationalsozialismus handelt, dann sind diese Fristen ja oft hinderlich, denn es wurden auch Leute ja in KZ geschickt, die sind Jahrgang 1920 oder 25. Wer also 1925 geboren ist, dann wäre die Geburtsurkunde dieses Menschen erst im Jahre 2035 für mich einsehbar. Damit könnte ich auch erst dann die Familie rekonstruieren, weil da steht was zu Eltern drin, wie die geheißen haben, wo die gewohnt haben.
Lediglich mit einer Schutzfristverkürzung können Standesämter und Archive diese früher zur Verfügung stellen. Für die Recherche ist der Zugang zu solchen Dokumenten jedoch ein wichtiger Schritt, denn darüber lässt sich viel über das Leben der Ermordeten und Verfolgten rekonstruieren.
Man kann Verschiedenes finden und daraus ein Puzzle machen. Und in dem Puzzle bleibt ein Stück über, nämlich eine der wichtigsten Urkunden. Kurt Koch hat geheiratet, in Halle geheiratet, nach Rückkehr aus den Lagern. Die Heiratsurkunde liegt noch in Halle beim Standesamt bzw. beim Einwohneramt. Und die hat man mir zur Einsicht verweigert. Das ist nicht schön, weil in der Heiratsurkunde auch vieles über seine Ehefrau und seine Scheidung stehen würde. Also diese Ehe, die er dann geschlossen hat nach 45, war vermutlich eine Zweckehe, um nicht als Homosexueller in Erscheinung zu treten. Aber das weiß ich alles nicht. Es gingen keine Kinder aus der Ehe hervor. Die Ehe ist auch relativ bald in den 50er Jahren wieder geschieden worden. Er hat einen Stiefsohn, der müsste heute auch inzwischen tot sein. Das alles ging nicht weiter, weil da hätte ich die Heiratsurkunde dringend zu gebraucht, um zu gucken, wer ist denn die Ehefrau, wie heißt die, wo kam die her, wie lange hat die gelebt. Also diese Dinge sind alle offen geblieben.
Die Sperrfrist für die Heiratsurkunde läuft 2034 erst ab, weswegen die Stadtverwaltung den Zugriff verweigert hat. Doch eigentlich könnte die Urkunde für die Forschung zu Kurt Koch trotzdem schon vorzeitig freigegeben werden.
Man könnte mir die aber trotzdem zur Verfügung stellen, weil ich ein Projekt mache, das sozusagen Würdigung und Gedenken in den Mittelpunkt stellt. Und es gibt keine Hinderungsgründe, es gibt vielleicht ein paar formale zu beachten, aber es gibt keine Hinderungsgründe zu sagen, weil das noch ein geschütztes Dokument ist, darf man das nicht einsehen. Dafür gibt es die Möglichkeit, dass das mit Begründung gemacht wird. Und leider ist mir das aber nicht möglich geworden. Da hat die Stadt Halle nicht gut kooperiert.
Neben den formalen Hürden gibt es oft auch individuelle Entscheidungen einzelner BeamtInnen, die den Zugang verwehren. Das kann ganze Biografien unvollständig lassen und verhindert eine angemessene Würdigung queerer NS-Opfer.
ein wesentlicher Teil der Unsichtbarmachung ist aus der Geschichte verständlich. Die Nationalsozialisten haben Akten angelegt über Homosexuelle. Die Bundesrepublik hat Rosalisten angelegt über Homosexuelle. Es gab Strafverfahren vor 45 und nach 45. Die Pflicht zur Aufbewahrung dieser Akten, die ist nicht vorhanden. Und es war in der Entscheidung jedes einzelnen Archivars oder jedes Archivs, behält man das überhaupt bei, archiviert man das oder schmeißt man das weg? Und in vielen Fällen ist das halt so, glaube ich, der Spiegel dieses Wegschmeißens ist, mit diesen Biografien wollte man nichts zu tun haben. Man hat auch im Übertriebenen damit ja die Menschen ausgelöscht. Man hat deren Schicksal weggeschmissen und hat eigentlich den Opfern den Auftrag hinterlassen, zu schweigen.
Actually, it's a common situation that you are in the middle of your research and you see that there is a possibility to find new sources and sometimes only one person can block you and can actually block the whole story and you cannot continue because you know that you are aware that there is one source and you cannot get an access to that, and because of that you have to finish the story without the final information. Sometimes this final information can change the whole point of view, can change the whole biography, can also lead you to, for example, family, to some private documents, to other sources connected with other archives. So you are aware that there is a possibility to build a bigger and more blossoming picture, but because of one person from the institution, this possibility does not exist anymore. And actually, this is the story of Kurt Koch.
Diese restriktiven Archivzugänge sind kein Einzelfall. Wer zu queerer Geschichte forscht, stößt immer wieder auf Widerstände. Nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Joanna erzählt uns, dass sie oft ihre Forschungsthemen verschleiern muss, um Zugang zu Archiven zu bekommen.
From my experience, like for example, changing the topic of your research, it's just a tool sometimes to get what you want. So to be more precise, if you are coming to the archive and you are saying immediately that you are actually researching queer history, it's not a good idea. And it wasn't a good idea for many times for me. So what was my tool to get what I want? It was just to change the topic. So when I started in 2005, I started, and I remember it exactly, I started with the topic researching architecture of Catholic churches during World War II. And this topic gave me the access to the base in several archives in Poland without the stupid questions about queerness, about history, about why I'm actually interested in this kind of topics. It was some kind of a tool for me to protect me as a researcher and to protect my protagonists.
Jürgen Wenke plädiert für ein Umdenken im Umgang mit Archivmaterial, insbesondere wenn es um die Erinnerung an NS-Opfer geht. Für ihn ist die Forschung an diesen Biografien keine reine Neugierde, sondern ein Akt der Würdigung.
Man würdigt ja diese Person damit, mit ihrem schrecklichen Schicksal. Der Stolperstein ist ja nicht zur Denunziation da, sondern der ist zum Gegenteil da, aufzuklären und zu sagen, hier hat ein Mensch gewohnt, der ist hier abhanden gekommen, den haben Leute vermisst. Und das alles sozusagen muss einer positiven Grundhaltung sozusagen, muss dem zugrunde liegen. Und das ist es eben nicht an allen Stellen. Der zweite Punkt ist natürlich auch, es kostet zu recherchieren. Heute stellen viele Archive ihre Materialien kostenlos zur Verfügung, aber wenn sie 300 Seiten kopieren wollen und sie müssen für jede Seite 50 Cent bezahlen, dann sind sie für eine Akte mal so als Ehrenamtlicher mal locker 150 Euro los.
From my point of view, the main obstacle to continue researching queer history is the attitude of the institutions responsible for remembrance, responsible for commemorating, and I mean here also archives. From my point of view, like, archives should be open no matter what you are actually researching, but this is not the reality.
Diese bürokratischen Hindernisse zeigen, wie schwer es ist, die Geschichte queerer NS-Opfer sichtbar zu machen. Doch Erinnerungskultur ist mehr als nur Archivarbeit. Sie ist ein gesellschaftlicher Prozess, der weit über Akten hinausgeht. Doch solange wichtige Dokumente unter Verschluss bleiben, bleibt die Aufarbeitung lückenhaft. Das Beispiel Kurt Koch zeigt, dass es nicht um das Aufarbeiten von Geschichte geht, sondern auch darum, wie wir als Gesellschaft heute und morgen damit umgehen. Für Jürgen geht Erinnerungskultur weit über die Vergangenheit hinaus.
Erinnerungskultur in dem Sinne ist Wiederbeschäftigung. Wiederbeschäftigung für die Zukunft. Das ist ja nicht ein ausschließliches Vergangenheitsbewältigungsprojekt. Und da würde ich sagen, das ist eine gelungene Geschichte, die in die Zukunft weist. Vielleicht wird es irgendwann noch andere Formen geben, aber es ist ein Teil unserer Kultur, uns mit der Vergangenheit zu beschäftigen, um die Gegenwart zu verstehen, um aber auch die Zukunft vielleicht anders zu gestalten. Und es gibt ja starke Bestrebungen sozusagen gerade von der rechten Seite, dass es eine andere Gedenkkultur gibt, dass das alles, was wir jetzt besprochen haben, ausgelöscht wird. Und dem müssen wir uns entgegenstellen und tun ja auch Künstler, Leute auf der Bühne, Leute in Filmen, Leute, die schreiben, Leute, die Stolpersteine verlegen, die ihre Biografien erforschen, Leute, die Patenschaften übernehmen.
Die Auseinandersetzung mit der Geschichte, insbesondere mit den queeren Opfern des Nationalsozialismus, muss aus Joannas Sicht auch die Perspektive der betroffenen Communities selbst einbeziehen und diese Geschichten aktiv mit der jungen Generation verknüpfen.
So, I mean here that this is not only the task for historians or for researchers from one country, but also for people, so the crew should be international, but also for the people who are really deep into the local community. And again, not only historians or collectors of the photos from the times, or some people who are engaged really deep in local cultural life, but also queer people, young generation of queer people. So this kind of crew, it is like my dream crew to somehow queer the past and commemorate queer biographies.
Anders als die anderen, die nur im Gleichschritt der Moral geliebt.
Lücken im Gedenken. Ein Feature von Kio Weck.
Und für dies doch nur das Banale.
Es sprachen Kio Weck und Aljoscha Hartmann. Regie und technische Realisation Kio Weck. Regieassistenz Aljoscha Hartmann und Jen Göbel.